Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute blicken wir ein letztes Mal auf die Highlights aus 2025 zurück und passend dazu haben wir eine Bitte. Helfen Sie uns als treue Hörer, dass der Criminal Compliance Podcast nicht nur auf Ihrer Favoritenliste steht. Das Online-Magazin Jurios kürt im Februar die besten Jura-Podcasts Deutschlands und mit Ihrer Stimme kann der Criminal Compliance Podcast auch dazugehören. Und das funktioniert ganz einfach. Nominieren Sie uns bis zum 15. Januar für den Jurios-Preis, indem Sie eine E-Mail an info@jurios.de senden und den Criminal Compliance Podcast als Ihren Lieblingspodcast empfehlen. Warum das wichtig ist? Ganz einfach, weil Ihre Stimme zeigt, dass fundierte Rechtsinhalte gehört werden. Dass Criminal Compliance nicht nur Nischenthema, sondern relevant, spannend und preiswürdig ist. Wird der Criminal Compliance Podcast häufig genug genannt, landet er auf der Shortlist für das Voting, das dann am 16. Januar beginnt. Also nominieren, abstimmen, gewinnen, gemeinsam. Die E-Mail für die Nominierung und alle Links finden Sie auch nochmals in den Shownotes. Und jetzt das Finale des Jahresrückblick 2025. Platz 1, Cum-Cum-Geschäfte. Interview mit Professor Dr. Christian Jeke.
Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus. Unser heutiges Thema ist Cum-Cum. Und ich habe mir da einen sehr berufenen Kollegen eingeladen, der da sehr fundiert drüber berichten kann, nämlich Herrn Professor Christian Jeke von der Sozietät Flickgocke Schaumburg. Herzlich willkommen, lieber Christian.
Hallo, herzlich willkommen auch dir, lieber Christian. Ich freue mich, dass ich heute zu Gast sein kann.
Also, ich bin ja sehr froh und dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, über dieses Thema zu sprechen. Wir alle wissen, dass du mit diesen Themen ja auch sehr intensiv befasst bist und ihr natürlich auch als Flickgocke Schaumburg hochrenommierte Steuerrechts- und Steuerstrafrechtskanzlei seid. Deswegen freue ich mich, dass wir da aus so berufenem Munde etwas dazu hören können. Aber bevor wir in Medias Res gehen, vielleicht kannst du mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wer du bist, was du tust, wie du zu dem gekommen bist, was du da gerade tust.
Ja, gerne, Christian. Ich bin Partner bei Flickgocke Schaumburg im Berliner Büro und kümmere mich da um erster Linie steuerstrafrechtliche Themen. Daneben machen wir aber auch alles das, was man heutzutage als Tax Litigation bezeichnet. Das heißt, wir decken nicht nur die strafrechtliche Seite von bestimmten Fallgestaltungen ab, sondern erheben gleichzeitig für uns den Anspruch, dass wir das auch steuerlich so weit verstehen, dass wir da komplett beraten können und auch in die entsprechenden Abwehrkämpfe ziehen können. Ich selbst komme tatsächlich von der Steuerseite. Ich bin ausgebildeter Steuerrechtler, auch jetzt von der Berufsqualifikation Rechtsanwalt und Steuerberater. Und habe mich an sich über diese Seite den Strafrechtsthemen auch über die Jahre hinweg angenähert und bin jetzt aber auch hauptberuflich Steuerstrafrechtler und kümmere mich halt schwerpunktmäßig um, sagen wir mal, Themen, die sich im Bereich fehlgeschlagene Steuergestaltung abspielen. Gab es ja viel in der Vergangenheit, da hat sich auch so ein bisschen das Umfeld geändert, die Rechtsprechung, auch das einfach das Rechtsgefühl, so dass Dinge, wo man vor 10, 15 Jahren noch dachte, das ist vielleicht auf Kante genäht, aber in Ordnung, mittlerweile doch auch unter strafrechtlichen Gesichtspunkten thematisiert werden.
Ja, das Strafrecht droht quasi in steuerlichen Gestaltung, wo kein ordentliches Plus für den Staat rauskommt.
Jetzt mal ganz extrem. Das ist leider die Entwicklung, ob das zu begrüßen ist, so auch aus dem Gesichtspunkt des vernünftigen Miteinanders zwischen Steuerbürger und Staat, ist ein ganz anderes Thema. Aber als Befund müssen wir das jetzt einfach mal so entgegennehmen.
Genau, und wir sind damit ja auch beruflich stark befasst, sodass es auch ein Aspekt hat, der auch nicht so unangenehm ist jetzt für uns, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind.
Wir wollen ja heute über das Thema Cum-Cum reden.
Wie sind denn deine Berührungspunkte zum Thema Cum-Cum? Also wir wollen ja heute, das wollte ich vielleicht auch nochmal vorausschicken, wir sind beide sowohl mit Cum-Ex als auch mit Cum-Cum-Themen beruflich befasst. Das heißt, was wir hier sagen, ist natürlich unsere private Meinung zu dem Thema und auch unsere professionelle Meinung zu dem Thema. Wir werden natürlich nicht über konkrete Mandate, Mandatsgestaltungen oder solche Themen sprechen können. Das heißt, wir werden versuchen, uns eher im Abstrakten, vielleicht auch ein bisschen im rechtlichen Bereich, im tatsächlichen Bereich zu bewegen. Aber jetzt konkrete Aussagen oder Informationen über Mandate können wir natürlich hier nicht geben.
Ja, in der Tat. Also Berührungspunkte zu KumKum, ich einmal persönlich und auch Fliegerke Schaumburg als Ganzes, sind aufgrund unserer großen Marktdurchdringung auch im Steuerrecht einfach mit zahlreichen Fällen befasst. Wir haben das sowohl von der Steuermandate-Seite, mandantenseitig, schon seit vielen Jahren, führen da finanzgerichtliche Prozesse, streitige Betriebsprüfungen und haben das jetzt leider auch zunehmend von der strafrechtlichen Seite. Dadurch, ich benutze jetzt einfach mal den Begriff, dass Kum-Kum-Gestaltungen auch zunehmend kriminalisiert werden, gibt es dann jetzt mittlerweile auch häufig die Konstellation, dass das, was zuvor noch ein ganz normales Steuerverfahren war, ein streitiges Steuerverfahren meinetwegen, jetzt auch eine strafrechtliche Komponente bekommen hat. Das heißt, die Anknüpfungspunkte sind ganz unterschiedlich. In manchen Fällen bewegt man sich tatsächlich nur im Steuerrecht und versucht dafür den Mandanten das beste Ergebnis herauszuholen. Und in manchen Fällen ist das harte steuerstrafrechtliche Verteidigung.
Genau, also früher war ja immer relativ klar in der fachlichen Diskussion, dass die Mehrheit der damit befassten Personen gesagt hat, Cum-Cum ist eher ein steuerliches als ein strafrechtliches Thema. Wohingegen Cum-Ex sozusagen schon eine ganze Weile sehr strafrechtlich unter der Beobachtung steht. Gibt es ja auch ja zahlreiche Urteile dazu mittlerweile. Bevor wir jetzt vielleicht ins Strafrecht gehen, vielleicht, was ist überhaupt eine Cum-Cum-Gestaltung? Vielleicht kannst du das unseren Hörerinnen und Hörern kurz mal erläutern.
Ja, dann kann man sich am besten über den Begriff nähern. Cum-Cum bezeichnet eigentlich die Konstellation, dass sich Aktien vor dem Dividendenstichtag sowohl schuld- als auch sachenrechtlich bekomme. Cum schuldrechtlich, das zweite Cum für Sachenrecht, anders als Cum-Ex, wo ich die Aktien nur schuldrechtlich bekomme, aber sachenrechtlich nach dem Dividendenstichtag und dann zum Dividendenstichtag die Dividende erhalte aus der entsprechenden Aktie. Jetzt fragt man sich, wo ist da das Problem? Ich bin schuldrechtlich und sachenrechtlich Eigentümer dieser Aktie. Ich glaube, das Ganze ist so ein bisschen infiziert worden durch die Cum-Ex-Problematik, ja, dass man sich einfach Dividendengestaltung um den Dividendenstichtag genauer angesehen hat und da ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist. Und wenn man das so ein bisschen mal aufdröselt historisch, dann sind auch die strafrechtlichen Komponenten, die es da mittlerweile gibt, daraus entstanden, dass in der Vergangenheit Cum-Ex und Cum-Cum-Gestaltung auch gerne verbunden wurden. Für Cum-Ex brauchte ich Aktien, um meine Lieferverpflichtung zu erfüllen. Und die habe ich häufig über Cum-Cum-Gestaltungen bei anderen Marktteilnehmern geparkt, einfach um mein Volumen zu erhöhen.
Genau, ist im Prinzip erstmal ein Zuliefergeschäft in Anführungszeichen.
Ist ein Lieferantengeschäft und wenn das verbunden ist mit Cum-Ex, dann liegt der Gedanke, den ich auch grundsätzlich teile, von der Erwägung gar nicht so entfernt, ob das nicht jedenfalls mal Beihilfe zu einer Steuerstraftat dann auch ist. Und im nächsten Schritt hat sich das Ganze aber verselbstständigt zu dem gegenwärtigen Stand, dass wir also auch Cum-Cum dergestalt kriminalisieren, dass diese Geschäfte einfach genauer angeschaut werden in Konstellationen, wo definitiv keine Cum-Ex-Komponente gegeben ist. Das ist zum Beispiel alles, was nach dem Jahr 2011 passiert ist. Denn wie wir wissen, ist ja Cum-Ex zum Jahreswechsel 11/12 rechtlich abgeschafft worden, sodass alles, was sich in den Folgejahren abspielt, diese Komponente gar nicht haben kann. Vielleicht noch eine zweite Erläuterung. Ich hatte ja eben eingangs gesagt, warum kann man eigentlich Zweifel haben? Ich bin schuldrechtlich Eigentümer der Aktie, ich bin sachenrechtlich Eigentümer der Aktie, dass ich dann auch die Berechtigung habe, die Dividende steuerlich zu bekommen. Das liegt daran, dass das Steuerrecht so ein bisschen über das Zivilrecht hinausgeht. Da gibt es etwas, das nennen wir wirtschaftliches Eigentum. Das heißt, das Steuerrecht guckt nochmal sozusagen aus einer eigenen Brille drauf, ob man denn aus Sicht des Steuerrechts eine spezielle Form des Eigentums hat. Ja, und dieses wirtschaftliche Eigentum kann man nicht haben, selbst wenn man zivilrechtlicher Eigentümer ist. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ich die Aktie nur ganz kurz halte, wenn ich den Ertrag aus der Aktie gar nicht bei mir bleiben soll, dann stellt man sich schon die Frage, ist das dann wirklich vom wirtschaftlichen Gehalt her meins geworden? Und so ist auch die finanzgerichtliche Rechtsprechung über die Jahre hinweg da etwas kritischer geworden. Das Ganze ist gekippt mit einem Urteil des Bundesfinanzhofs aus dem Jahre 2015, wo der Bundesfinanzhof erstmals gesagt hat, wir erkennen das wirtschaftliche Eigentum, den Übergang des wirtschaftlichen Eigentums in solchen Konstellationen nicht mehr an. Das hat dann, wenn wir uns jetzt mal auf der Zeitleiste fortbewegen, Reaktionen ausgelöst der Verwaltung. Es gab dann BMF-Schreiben im Jahre 2017, was sich mit diesen Cum-Cum-Gestaltungen auseinandergesetzt hat, was bestimmte Steuerfolgen versagt hat. Und parallel ist die finanzgerichtliche Rechtsprechung immer strenger geworden. Es hat dann zu einem Urteil des Finanzgerichts Hessen geführt, was dann wieder eine weitere Verschärfung der Verwaltungsansicht nach sich gezogen hat und so weiter. Und dadurch, dass die Steuerrechtsprechung immer strenger geworden ist, hat sich auch die Strafrechtsseite natürlich ermutigt gefühlt,
Klar.
die Dinge anders zu beleuchten.
Wie sind denn jetzt die steuerrechtlichen, sag mal, Voraussetzungen oder wie würdest du das umschreiben, warum im Steuerrecht oder aus steuerrechtlichen Gründen das wirtschaftliche Eigentum nicht übergeht?
Ja, wir haben steuerrechtlich im Prinzip zwei Diskussionspunkte. Einmal das wirtschaftliche Eigentum, das ich ja gerade schon angesprochen habe. Da kommen so Fragen wie alte Dauern der Aktien, wenn ich nur 2 Tage die Aktien in meinem Depot hatte und dann wieder zurückgegeben habe, und zwar genau die gleiche Menge. Dann kann man sich ja schon die Frage stellen, wollte ich die denn jemals ernsthaft haben? Weil ich konnte in der Zeit jetzt zum Beispiel gar nicht meine Stimmrechte richtig ausüben auf der Hauptversammlung. Und konnte ich die dann auch möglicherweise verwerten? Wahrscheinlich war das nie die Absicht in der Zeit. Das ist der eine Punkt. Das sind Dinge, wo sich aber auch eine schematische Lösung verbietet. Das muss an jedem Fall einzeln analysiert werden. Und der zweite Layer, den man dann hat, das ist sogenannte steuerliche Gestaltungsmissbrauch, der Paragraph 42 der Abgabenordnung. Das löst sich sozusagen von der Frage, und stellt eine andere Frage, nämlich habe ich da nicht eine künstliche Struktur geschaffen, um bestimmte Steuerfolgen auszulösen, die eigentlich man auf einem anderen Weg normalerweise erhalten würde mit anderen Folgen. Das ist immer so eine Wertungsfrage und deswegen auch relativ schwammig und begleitet von einer relativ kasuistischen Rechtsprechung, die auch noch ganz stark im Fluss ist. Aber das sind steuerlich die beiden Hauptpunkte. 39 AO, das ist die Norm für dieses wirtschaftliche Eigentum. Und daneben 42 AO, Frage steuerlicher Gestaltungsmissbrauch. Und du sprachst gerade an, wie hat sich das entwickelt? Lustigerweise ist auf der Steuerseite eine leichte Entspannung in letzter Zeit
Genau, ja.
zu sehen. Und zwar rudert der Bundesfinanzhof da auch so ein bisschen zurück bei dieser Frage wirtschaftliches Eigentum. Da gab es jetzt in den letzten 5 Jahren 2 Urteile, die dann doch wieder so ein bisschen Entspannung reingebracht haben. Vor allen Dingen dieser Aspekt, wie lange halte ich denn die Aktien, der zeitweise sehr kritisch gesehen wurde, der wird jetzt wieder lockerer gesehen. Und auch die Tatsache, dass ich möglicherweise die Aktien gar nicht veräußern wollte in der Zwischenzeit oder was auch immer damit gemacht werden muss, da sagt der Bundesfinanzhof, es reicht die, sagen wir mal, objektive Möglichkeit aus, dass ich das tatsächlich gemacht habe. Das wird nicht verlangt. Sodass unsere professionelle Auffassung dazu ist, und das wird, soweit ich das ersehen kann, im Markt auch geteilt, dass sich dieser ganze Punkt wirtschaftliches Eigentum tatsächlich eher entspannt. Was bleibt, ist der Punkt steuerlicher Gestaltungsmissbrauch. Aber auch hier verbietet sich eigentlich jede schematische Einordnung, denn Cum-Cum, das klingt so alles gleich, das war mitnichten so. Darunter werden ganz verschiedene Gestaltungen subsumiert und bei weitem nicht alle sind mittlerweile schon einer Lösung durch die höchstrichterliche Rechtsprechung zugeführt worden.
Genau, also das ist ja auch vielleicht auch die Krux an dieser sehr simplifizierten Zusammenfassung als Cum-Cum, dass da manchmal der Blick fürs Detail nochmal erforderlich ist, bevor man da überhaupt irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann. Du hattest jetzt die steuerrechtliche Rechtsprechung erwähnt, jetzt haben wir ja das OLG Frankfurt am Main, das hat sich auch Strafrecht damit richtig damit befasst kürzlich. Vielleicht kannst du uns da einen Kontext geben, weil das ja dann doch ein bisschen in eine andere Richtung geht als die steuerrechtliche Entwicklung.
Ja, das ist auch natürlich sehr interessant. Es gibt bisher strafrechtlich eigentlich kein Urteil, jedenfalls keins, das mir bekannt wäre, das mal aussprechen würde oder wo es eine Verurteilung gegeben hat aufgrund Cum-Cum-Sachverhalten. Es gibt jetzt einen
Ja,
Fall beim Landgericht Wiesbaden zu einer Cum-Cum-Gestaltung aus den Nullerjahren. Diese Fälle sind ja einfach immer elend lange her. Das liegt daran, dass die Betriebsprüfung sich schon lange hingezogen hat. Dann gab es meist ein finanzgerichtliches Verfahren. Dieses LG Wiesbaden-Verfahren, das ist die strafrechtliche Seite des FG Hessen-Urteils, was ich eben steuerlich ansprach. Und da hat das Landgericht Wiesbaden zunächst in einem, finde ich, bewundernswert mutigen Schritt gesagt, wir eröffnen das Hauptverfahren nicht. Im Zwischenverfahren haben wir das, wie das die Gerichte so machen oder machen müssen, vom Gesetzes wegen geprüft und haben die tatsächlich gesagt, da ist nichts dran.
was ja ein ganz seltener Fall ist, das muss man ja mal klar sagen, in der strafrechtlichen Praxis seltenst.
Zwischenverfahren mal was tot gemacht, die nicht vor, und allein deswegen war es bemerkenswert. Und das hat natürlich die Staatsanwaltschaft auch gleich zum Anlass genommen, da Beschwerde zum Oberlandesgericht einzulegen. Das ist ja ein ganz interessanter Rechtsweg. Das geht dann nicht zum BGH. Eine Revision gegen ein Urteil wird ja zum BGH gehen. Beschwerde
Genau.
gegen die Eröffnung des Hauptverfahrens geht zum OLG, was dann später nie wieder damit befasst sein wird. Und das OLG Frankfurt hat das dann mit harschen Worten anders gesehen, und dass jetzt die Eröffnung des Hauptverfahrens bei einer anderen Kammer des Landgerichts Wiesbadens angeordnet. Vielleicht ganz kurz, wie waren da die Argumentationslinien? Das Landgericht Wiesbaden hatte zunächst gesagt, es waren also 3 Jahre streitig, dass in 2 von den 3 Jahren schon überhaupt keine unrichtigen Angaben gemacht wurden, weil es Hinweise auf diese Geschäfte bei den Unterlagen gab, die zur Steuererklärung mit eingereicht wurden. Und im dritten Jahr, wo es in objektiver Hinsicht diese Unterlagen nicht gab, mussten die sich mit dem Vorsatz auseinandersetzen und haben dann auch, finde ich, sehr bemerkenswert gesagt, dass in den Nullerjahren jedenfalls das nicht so weit fortgeschritten war, die Diskussion, dass ich da davon ausgehen musste, dass das möglicherweise strafrechtlich relevant ist, beziehungsweise so umstritten, dass ich da einen strafrechtlichen Dolus eventuales hätte. Und das hat das OLG Frankfurt deutlich anders gesehen. Die haben, wenn ich da mal Kritik äußern darf, zum Teil an der Grenze der Seriosität Urteil zitiert, aus denen man das hätte angeblich ableiten können, dass das alles ganz kritisch ist. Aus meiner Sicht passte das alles nicht, was da in Referenz genommen wurde, aber sei es drum. Und haben auch gesagt, dass sozusagen in objektiver Hinsicht die Angaben, die ihr gemacht habt, sind nicht ausreichend. Ganz interessant war auch der Aspekt der Steuerpflicht. In dem Fall hatte Gutachten eingeholt, auf die sich da natürlich berufen wurde. Da hatte das OLG Frankfurt dann auch gesagt, mit den Urteilen kannst du hier keinen Blumentopf gewinnen, denn der Sachverhalt, der da begutachtet wurde, ist nicht der Sachverhalt, den ihr hinterher umgesetzt habt. Also doch zwei sehr gegensätzliche Herangehensweisen, und ich bin sehr gespannt, was jetzt rauskommen wird im Hauptverfahren vom Landgericht Wiesbaden vor einer anderen Kammer. Und das wird dann, je nachdem, wie es ausgeht, möglicherweise die erste Verurteilung sein im Rahmen einer Umgestaltung in strafrechtlicher Hinsicht.
Vielen Dank, das hat ja viele Aspekte. Also, was muss ich der Finanzbehörde überhaupt mitteilen, wenn ich so eine Gestaltung mache, dass sie damit, dass ich mir dann nicht doch den Vorwurf einer Steuerhinterziehung gefallen lassen muss? Also, wie weit geht überhaupt diese, sag mal, Offenlegungspflicht in den, im Rahmen der Erklärung sozusagen? Das fand ich sehr spannend an dem Kontext. Und natürlich diese Begutachtungsthematik, die taucht ja in all diesen Gestaltungsfragen auf und ich frage mich jetzt so ein bisschen, oder vielleicht fragen sich auch die Hörerinnen und Hörer, was macht man denn jetzt als potenziell Betroffene, sag mal Bank oder Institution, wenn man so eine Thematik befürchtet?
Ja, wenn man jetzt mal überlegt, gedachter Steuerpflichtiger jetzt so eine Gestaltung durchziehen will, wo man so ein bisschen das Bauchgefühl hat, das könnte an die Grenze gehen, da würde ich sagen, ist das Gutachten als Instrument natürlich weiterhin das Mittel der Wahl, eines der Mittel der Wahl, aber man muss aufpassen, und daran mangelt es auch bei diesen Gutachten aus der Zeit. Ist der Sachverhalt, der im Gutachten drinsteht, muss auch wirklich der Sachverhalt sein, der am Ende umgesetzt wird. Und wir haben das bei zahlreichen Mandanten erlebt. Und sagen die Mandanten, ja super, wir haben noch Gutachten, alles ganz easy. Und wenn man mal in die Gutachten wirklich reinguckt, dann muss man leider sagen, das ist wertlos. Das ist was anderes. was da gemacht wurde. Und darauf muss man sich halt einstellen, dass das in Zukunft noch kritischer überprüft werden muss. Und der zweite objektive Ansatzpunkt, um das mal kurz zu Ende zu führen, den es natürlich immer gibt, um steuerstrafrechtliche Risiken zu vermeiden, ist offenes Spiel gegenüber der Finanzverwaltung, also möglichst viel mitteilen.
Genau, das ist richtig. Ich glaube, im Einzelfall echt eine Herausforderung. Gerade dieses Gutachtenthema. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich habe selten irgendein Gutachten gesehen, wo der Sachverhalt wirklich genau umgesetzt worden ist, wie er da drin stand. Die Kommunikation an der Stelle nicht ganz optimal gelaufen ist zu der damaligen Zeit.
Das kommt natürlich leider so ein bisschen aus der Cum-Ex-Ecke. Denn da hatte man dieses Phänomen der sogenannten Feigenblattgutachten, wo im Prinzip ganz bewusst nicht drin stand, was gemacht wurde, auch im Zusammenwirken mit Beratern. Jedenfalls wird der Vorwurf ja
Ist
immer
der
erhoben.
Vorwurf, ob das jetzt immer so
Ist der
stimmt?
Vorwurf, ob es immer so stimmt, ist eine andere Frage, aber jedenfalls ist das bei Cum-Ex ja sehr stark in die Beleuchtung gekommen, dieses Problem. Und das hat natürlich in gewisser Weise auch das Spiel verdorben für andere Sachverhaltsgestaltungen, ne? Weil doch dieser ganzen Gutachtenthematik mittlerweile ein erhebliches Misstrauen.
Genau, also ich habe den Eindruck, manchmal ist ein Gutachten sogar schlecht, obwohl eigentlich das Gutachten sogar richtig oder weitgehend zutreffend auf den Sachverhalt wiedergibt, dass da nicht jede Detailnuance immer angegeben sein kann, liegt vielleicht auch ein bisschen in der Natur der Sache. Was sollen die Steuerpflichtigen machen, wenn sie eine Gestaltung haben oder eine potenzielle Gestaltung haben? Was sollen die tun, außer sich rechtlichen Rat einholen? Und das finde ich ein bisschen schade, dass in diesen Konstellationen mehr oder weniger so pauschal erstmal so eine Grundhaltung besteht. Das wird schon irgendwie nicht stimmen.
Es geht ja, Christian, leider sogar noch einen Tacken weiter. Die meisten, also fast alle Gutachten, die ich kenne, enden ja nicht mit dem Schluss, das ist 100% so,
Klar.
sondern es gibt Disclaimer irgendeiner Art. Irgendwo wird drinstehen, könnte alles auch anders sein oder nach unserem Kenntnisstand oder die Rechtsprechung kann sich ändern. Und zum Teil beobachtet man ja bei Strafverfolgungsbehörden die Tendenz, dass allein aus diesem Disclaimer schon der strafrechtliche Vorsatz abgeleitet
Genau.
wird. Dass gesagt wird, ja, Sie haben doch geschrieben, dein Berater hat dir selbst geschrieben, könnte alles auch ganz anders sein. Ja, das heißt, du hast doch vorsätzlich gehandelt. Ich meine, das ist natürlich, entschuldige das Wort, aber eine Perversion dieses Disclaimers. Da hat übrigens auch das Landgericht Wiesbaden ein paar richtige Worte zu gefunden und hat gesagt, nur aus der Tatsache, dass da ein Disclaimer drin ist, da kann ich keinen strafrechtlichen Vorsatz herleiten. Aber man wird von Staatsanwälten und Staatsanwältinnen zum Teil in Besprechungen mit diesem Gedanken konfrontiert.
Absolut. Ich meine, das ist ein ganz simples, völlig zu kurz gesprungenes Argument. Aber das kriegt man immer wieder zu hören. Und ich verstehe das auch nicht. Wie soll es anders laufen? Also praktisch gesehen gibt es nun mal bei einer juristischen Auslegung in den seltensten Fällen eine hundertprozentige Lösung. Ja, das ist ja das. Das weiß aber auch eigentlich jeder, der Jura studiert hat.
Ja, das wäre auch unseriös, wenn irgendein Berater schreiben würde, ich verspreche dir hiermit in die Hand, das wird so sein. Ja, allein deshalb würde ich doch ein Gutachten schon zuschlagen, wenn ich das irgendwo lesen würde.
Genau, also ich glaube, das würde man auch als unseriös empfinden, auch von Seiten der Staatsanwaltschaft. Dann hast du genau das Gegenteil. Also du hast genau denselben Effekt mit einer anderen Begründung. Aber es gibt ja die Tendenz, dass auch unabhängig vom Steuerrecht Compliance-Sachverhalte, also zum Beispiel Compliance-Schulungen, als Vorsatz erhöhend heranzuziehen in der Argumentation. Das fängt im Korruptionsrecht an, das geht im Steuerrecht weiter, weil es einfach so eine simplifizierte Sicht ist auf bestimmte Dinge. Und da finde ich, tut Strafrecht lernt keinen Gefallen, wenn man es so simplifiziert. Ja, und es gibt, Steuerrecht ist nun mal komplex.
Aber Christian, das ist auch die Aufgabe unseres Berufsstands, dann natürlich dagegen zu halten, dass man diese Diskussionen da abwürgt. Also man kann sich ja über alles, über fast alles unterhalten, aber darüber bitte nicht, ne?
Genau. So was, wie siehst du die Zukunft bezüglich dieses Themas?
Ich fürchte, dieses Thema wird uns noch eine Weile begleiten, weil doch der, jetzt vielleicht noch mal ein Thema anzusprechen, das wir bisher noch nicht hatten, der öffentliche Druck ist ja immens. Hinter dem Ganzen steht ja nicht nur eine gewisse Entwicklung in der Rechtsprechung, die ja mittlerweile doch zwischen den Steuer- und Strafgerichten durchaus unterschiedlich verläuft, sondern dahinter steckt eine in Teilen aktivistische Presse, die da doch zum Teil kampagnenartig auf die Dinge springt. Dahinter stehen Lobbyvereinbarungen oder Lobbyvereinigungen, bestimmte Themen aufgreifen und sehr stark auch medial platzieren. Und es ist einfach auch schwer, sich diesen Druck zu erwehren. Wir erfahren das immer auch in Gesprächen mit Finanzbeamten, die diese Gestaltung seit Jahren kennen, auch in alten Betriebsprüfungen abgesegnet haben und die jetzt selbst die Augen rollen und sagen, ja, wir würden ja gerne und so weiter, aber ihr wisst, wir werden hier geprüft und das können wir einfach politisch jetzt hier nicht verkaufen, bestimmte Lösungen zu machen. Und das finde ich extrem schade. Ich möchte hier keine Finanzkriminalität kleinreden, so sie denn besteht. Auch die Zahlen, mit denen da zum Teil hantiert wird, da liest man jetzt auch neulich wieder in der Presse irgendwie 28,5 Milliarden Steuerschaden sei gegeben und weiß der Teufel was, ne? Wie diese Zahlen zustande kommen, konnte mir keiner bisher seriös erklären. Es wird selbst in der seriösen Tagespresse die ganze Zeit nur von Cum-Cum-Beute gesprochen, wo ich sagen würde, da erstmal ab, ob das Beute gewesen ist. Interessanterweise, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Christian, es gibt ja in NRW dieses neue Landesamt für Bekämpfung der Finanzkriminalität, wo man so LKA und Finanzämter für Steuerstrafsachen zusammengefasst hat. Wenn man da ins Organigramm schaut, na, dann gibt es dann so eine Abteilung hier für Cum-Cum und Geldwäsche und Cum-Ex. Aber wie gesagt, Cum-Cum ist da sozusagen schon völlig selbstverständlich als eigenes Kriminalitätsfeld eingeordnet, wo ich mich auch frage, ist das nicht ein bisschen schnell? Ja?
Ich glaube, es ist sehr schnell gesprungen und du hast den medialen und den politischen Druck ja angesprochen, da der nun mal schlicht existiert und in unserer heutigen Zeit ja auch einfach große Zahlen, extreme Ausdrücke, einfach Schlagzeilen machen, die dann auch geklickt werden, fürchte ich fast, wird dieser Sturm nicht aufhören, weil eine differenzierte, abgewogene Berichterstattung darüber würde einfach nicht so die Aufmerksamkeit der breiten Masse erzielen, wie es sozusagen die Zahlen, mit denen man da um sich wirft, eben tun. Ja, es ist
Ja,
einfach
ich weiß
so.
nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es sind zum Teil ja auch aus der Außensicht relativ skurrile Vorgänge. Es gibt ja beim Bundesfinanzhof, greifen ja, wie ich eben geschildert habe, immer mehr die Stimmen der Vernunft auch um
Ja,
sich.
ne.
Sich fragen, was machen wir eigentlich? Und die Vorsitzende Richterin eines BfH-Senats, die Frau Professor Jachmann-Michel, ist eine hochkompetente Dame. Die hat mal jetzt gewagt, in der Öffentlichkeit auch mal dagegen zu halten und einen differenzierteren Blick reinzubringen. Es ist wirklich unglaublich, wie die einfach auch niedergebrüllt wird. Mir fällt kein besseres Wort ein. Da gibt's ja auf LinkedIn gab's da
Stimmt.
Kämpfe mit Professoren und so weiter, wo man sich persönlich attackiert hat. Also die Nerven liegen blank und jeder, der da nicht auf Linie ist, der wird jedenfalls nach meiner Wahrnehmung brutal ins Glied zurückgerufen. Und ob das alles so gut ist, da mache ich auch mal ein Fragezeichen.
Ich weiß nicht, ob es gut ist für Diskussionskultur und die Rechtskultur in Deutschland. Wir müssten dann doch vielleicht irgendwann mal anfangen, wieder einfach sachlich und fachlich drüber zu reden. Und nein, kein Mensch will irgendwelche Wirtschaftskriminalität unterstützen. Das ist ja absurd.
Ja, und
Ja.
ich finde es auch schade, insofern, weil die Ressourcen sind ja bekanntlich endlich. Ich kann meinen Steuerfahnder nur einmal einsetzen. Ja, und man ist ja weit davon entfernt, jetzt spreche ich mal zu Cum-Ex, diese Fälle aufgeklärt oder angeklagt zu haben. Und jetzt lädt man sich da das nächste Thema auf. Und man verzettelt sich halt total. Und das führt dazu, dass aus meiner Sicht die wirklichen Wirtschaftskriminellen, weil die Prozesse sich verzögern und so weiter, da gegebenenfalls ungeschoren davonkommen, weil man einfach vom Hundertsten ins Tausend geht. Ja. Und ich glaube, so ein Ansatz, wie ihn übrigens ja auch immer die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt gefahren hat, weniger ist mehr, also von der Ergebniseffizienz, hat das, glaube ich, auf die lange Sicht gesiegt mittlerweile.
Ja, du meinst es für Cum-Ex
Für
sozusagen?
Cum-Ex, genau. Cum-Cum haben wir ja noch nicht, aber für Cum-Ex sind, glaube ich, die greifbareren Ergebnisse bei der StA, die an sich so wie sonst auch immer vorgeht und sagt, wir schnappen uns hier die Haupttäter und für die anderen finden wir Lösungen.
Ja, schauen wir mal, wie das mit Cum-Cum so weitergeht. Sehr spannend. Also ich glaube, es wird nicht der letzte Podcast sein, den wir zu diesem
Also
Thema
wir
machen.
kämpfen bei FGS auf allen Fronten, idealerweise natürlich Steuerrecht, weil alles das, was man steuerrechtlich schon abräumen kann, kann ja per Definition strafrechtlich kein Thema mehr sein.
Sagst du?
Sag ich, ja, du merkst, ich bin unerschütterlich hoffnungsvoll und glaube
Das
an
finde
das
ich gut.
Gute.
Ich finde das sehr gut.
Andererseits könnte ich auch morgens nicht mehr zur Arbeit gehen.
Ja.
Ich glaube immer daran, dass alles irgendwie am Ende gut wird, damit man sich halt auch da wehren. Ganz
Klar.
klar.
Ja, ich denke, das ist auch in den Fällen erforderlich, dass man jedenfalls dafür sorgt, dass ein differenziertes Bild auf dieses Thema geworfen wird. Und ich glaube, am Ende des Tages, gut ausgebildete Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und Behörden haben auch ein Ohr für sowas. Man muss es nur richtig kommunizieren. Und das ist vielleicht in der Vergangenheit auch von einigen, sag mal, nicht unbedingt auf die richtige Art und Weise auch kommuniziert worden, das mal so
Völlig,
auszudrücken.
völlig richtig. Ja, und meine große Hoffnung ist natürlich auch auf die Justiz gerichtet. Ich habe weiterhin eine hohe Meinung sowohl von der deutschen Steuerjustiz als auch der
Absolut.
Strafjustiz. Ja, und es ist auch ganz klar, wenn es Hauptverhandlungen geben sollte zu Cum-Cum, dann wird der Fall da sehr ernst genommen und sehr analysiert und eine schematische Betrachtungsweise, anders als diese Begrifflichkeit Cum-Cum auch immer suggeriert, die wird dem einfach nicht gerecht.
Ich denke auch. Also letzten Endes dürfen wir da einfach Vertrauen haben in unser System. Und dann schauen wir, wie es sich am Ende herauskristallisiert, ob und wenn ja, welche Gestaltungen dann überhaupt strafrechtlich relevant sind im Ergebnis. Christian, haben wir noch was vergessen? Was wichtig ist? Ein kleiner Parfumsritt. Ja,
Nee,
was
ich
wichtig
denke,
ist.
das war ein Ritt durch die Gemeinde, wo
Kleiner
wir alle Themen
Parfumsritt. Ja.
haben, die uns gerade bewegen in dem Zusammenhang. Es ist viel zu tun, viel Arbeit, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier im Dienste der gerechten Sache unterwegs sind. Und ich glaube, am Ende wird sich auch die Aufregung so ein bisschen legen und das ist eigentlich eine Chance. Nehme ich die Dinge ohne Schaum vor den Mund, als das zu betrachten, was sie sind.
Das ist immer eine hilfreiche Strategie und ich finde das auch ein sehr schönes Schlusswort für unseren Podcast. Lieber Christian, vielen Dank, dass du da warst. Es war mir eine Freude und danke für deine Zeit und ja, hoffentlich gibt es noch ein
Vielen Dank auch
nächstes
dir
Mal.
nochmal, ne? Tschüss.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen an Herrn Professor Jäger haben, verlinke seine Kontaktdetails in Shownotes, können Sie sich direkt an ihn wenden. Fragen an mich bitte jederzeit gerne an info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com.